Dieser Podcast wird unterstützt von der Volks- und Raiffeisenbank Köln-Bonn, Elevator und Madame Bitcoin. Startup-Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelyn.
Ich bin Evelyn Brock. Meine Mission ist es, Female Startups zu unterstützen und als Investorin möchte ich auch dafür sorgen, dass sie weiter finanziellen Erfolg haben und weiter wachsen können.
Und Ekaterina.
Hallo, mein Name ist Ekaterina Eid-Kalthoff. Meine Mission ist es, mehr Female Founders mit innovativen Ideen in unserer Wirtschaft erfolgreich zu machen.
Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Professor Dr. Eleonore Zoe Winkels ist vieles, aber sicher keine typische Professorin. Und genau das macht sie so spannend. Seit 2014 lehrt sie Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der FOM Düsseldorf und bringt wissenschaftliche Tiefe dorthin, wo sie oft schmerzlich fehlt. In Startups, Führungsetagen und Karrierewegen, die nicht geradeaus verlaufen. Mit ihrer Plattform Postdoc Transformation begleitet sie promovierte WissenschaftlerInnen raus aus der Theorie und rein in die Praxis. Raus aus alten Denkmustern, rein in neue Rollen. Mit Haltung, mit Sinn, mit Wirkung. Eleonore ist Mentorin, Autorin, Forscherin, Business Mind und eine, die keine einfachen Antworten gibt, aber die richtigen Fragen stellt. Wie bleibt Führung menschlich in einer Welt aus KI, Komplexität und Veränderung? Und wie gestalten Frauen in Deutschland echte Innovationen jenseits von Buzzwords und Barrieren? Als Mutter von zwei Kindern lebt sie, worüber sie spricht. Akademisch anspruchsvoll, praktisch verwurzelt, klar im Denken und mutig im Handeln. Herzlich willkommen, Professor Dr. Eleonore Zoe Winkels.
Yay, herzlich willkommen, liebe Eleonore.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und wie hat dir der Steckbrief gefallen?
Oh, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Liebe Evelyn, liebe Ekaterina, der Steckbrief hat mich wirklich begeistert, weil aus meiner Sicht ich mich so ja nicht beschreiben würde, aber ich natürlich das so gerne hören würde. Also insofern habe ich es jetzt gehört und habe mich sehr gefreut.
Wir haben es eigentlich über die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach kennengelernt, über die Macherin-Gemeinschaft, wo ich gemeinsam mit Elevator das Programm für mutige Frauen, die Startups gründen wollen, in Mönchengladbach. Und da hattest du ein ganz tolles Angebot. Was war das Angebot?
Genau. Ja, ich hatte durch meine ehemalige Studierende, Jamie Lipos, hatte ich die Gelegenheit, einen Beitrag zu schalten. Und zwar wollte ich meinen Studierenden, Bachelorstudierenden, die Gelegenheit bieten, einen Videopodcast zu machen, aber auch gleichzeitig sich zu üben in Marketing und Sales. Und zwar gleichzeitig in einem Gründungsumfeld. Mhm. Das heißt also, viele meiner Studierenden sehen ja das Angestellten-Dasein als die einzige Option. Und ich möchte halt meine Studierenden von Anfang an so früh wie möglich halt nahebringen, Existenzgründung kann eine gute Alternative sein. Sie kann halt nicht nur die Notfallalternative sein, sondern auch von Anfang an mitgedacht werden. Ja, sodass entsprechend dann halt das Angestellten-Dasein vielleicht als Rampe benutzt wird. Aber sie kann ja nur dann eine Rampe sein, wenn man weiß, dass man eine Rampe braucht oder möchte. Ja. Und viele meiner Studierenden haben eben nicht Unternehmer, Unternehmerinnen als Eltern, sodass ich halt eben entsprechend diese Brücke schlagen wollte. Und ich habe gesehen, dass meine Studentin halt, oder ehemalige Studentin dort gelandet ist. Und dann habe ich gesagt, können wir nicht was zusammen machen? Und ich habe hier eine Sache, ich mache ja selber auch Videopodcasts. Und ich würde dann natürlich halt, so wie bisher, die letzten zwei Jahre habe ich auch meine Studierenden nahegebracht, wie man halt KI verwendet, um Videopodcasts zu machen beispielsweise. Aber ich dachte mir, das nützt denen ja nicht so viel, jenseits dessen, was ich schon hatte. Und teilweise habe ich ja auch Studierende, die das zweite Mal schon bei mir dann ein Modul machen. Und die nächste Herausforderung war eben dann halt, Gründer, Gründerinnen, echte Gründer, Gründerinnen kennenzulernen und die dann halt tatsächlich zu unterstützen in ihrem Business und dann zu sehen, wie ist das denn, wenn man gründet?
Ja, großartig.
Wie viel Herzschmerz ist da oder wie viel Potenzial ist da und ist das was für mich?
Und haben sich einige gemeldet?
Es waren teilweise Studierende dabei, die das sich noch nicht zugetraut haben, wo ich dann noch ein bisschen mehr die Werbetrommel machen muss, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss da noch ein bisschen mehr Untergrund schaffen sozusagen. Aber ich kam tatsächlich mit 9 oder 10 Studierenden, die dann halt auch tatsächlich als Vierergruppe, Fünfergruppe teilweise dann halt auch auf echte Gründer, Gründerinnen gestoßen sind und da dann auch gesehen haben, okay, wie ist das denn Netzwerken? Wie gehe ich auf die Leute zu? Wie stelle ich das vor, was ich gemacht habe und so weiter? Und ich habe natürlich erstmal den Pitch gemacht, aber grundsätzlich habe ich dann gesagt, so, den Rest müsst ihr jetzt erledigen. Ne? Also ich habe euch die Tür eröffnet, jetzt seid ihr mitgekommen und jetzt müsst ihr euch unter das Volk mischen und dann halt versuchen, den oder die Gründerin zu finden, die ihr unterstützen möchtet. Denn das Möchte ist ja das Wichtigste, dass es auch etwas ist, was einen inhaltlich interessiert. Mhm. Denn wie sonst soll man dann halt sonst eine Marketing- oder eine Sales-Botschaft da einfließen lassen.
Mhm. Also wir werden auf jeden Fall deine Links in den Shownotes zeigen, aber magst du vielleicht mal den Namen deines Videopodcasts nennen hier?
Sehr gerne, Creating Reorganized. Mhm. Also tatsächlich, ich bin ja Professorin für Wirtschaftspsychologie und eines meiner Module heißt Arbeits- und Organisationspsychologie, also Organisation im Thema und Kreation als Creating Reorganized. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunfall, dass meine Studierenden halt entsprechend die Themen der Arbeits- und Organisationspsychologie, das heißt also, wie wir Arbeitsprozesse in einem Unternehmen neu gestalten können, analysieren können, aber auch entsprechend der Ziele neu ausrichten können, dass das alles Prozesse sind, die beispielsweise im Podcasting schön exemplarisch durch mich dann halt näher gebracht werden können. Aber wie gesagt, nicht jeder möchte podcasten, stattdessen aber eben möglicherweise Gründungen. Auch da gibt es eben Prozesse, die möglicherweise neu aufgestellt werden müssen, basierend auf den angestellten Erfahrungen, aber möglicherweise auch komplett ein ganz anderes Metier und da kann man sich ja dann inspirieren lassen. Und insofern, auch da sind die Werkzeuge der Arbeits- und Organisationspsychologie sehr sinnvoll, sich zu überlegen, was ist das Ziel und wie muss ich mich aufstellen.
Klasse. Also ich finde das total klasse, vor allem weil du bist ja eigentlich nicht wirklich nur aus der Wissenschaft, du kommst ja auch eigentlich auch aus der Praxis. Wie kam das?
Ja, ich habe, sagen wir mal so, die Krisen, die wir jetzt so durchlebt haben, Corona-Krisen und so weiter, die hatten ja auch Vorläufer, ne? Also die Finanzkrise 2008, 2009, da bin ich gerade fertig geworden mit meiner Promotion und habe dann halt auch Verantwortung übernehmen wollen und habe gesagt, in der Wissenschaft kann man kein Geld verdienen, nicht das, was ich mir erwünsche mit kurzfristigen Verträgen, Kettenverträgen und so weiter, ist das nichts, was ich mir für eine Zukunft halt wünsche. Und insofern habe ich gesagt, gut, dann gehe ich dann halt in die Wirtschaft und gehe dahin, wo am meisten Geld verdient werden kann und bin dann in die IT-Branche gegangen. Einfach mal so, um dann einfach nicht nur zu parken, sondern einfach um so viel Zeit und ja, Erfahrung zu sammeln. Und ich dachte, die IT-Branche wird auf jeden Fall eine Zukunft der Branche sein. Mhm. Das war 2009 und es ist heute immer noch der Fall. Also ich bin so froh, dass ich in der IT-Branche angefangen habe, weil das natürlich dann halt der Startschuss war für mein Interesse an der IT. Also ich habe mich dort auch nicht in der harten IT beworben, sondern tatsächlich als technische Übersetzerin, weil ich fließend Englisch spreche. Ich dachte mir, ja gut, also ich kann alles Mögliche übersetzen, warum nicht? Das werde ich schon hinkriegen, für den ersten Job in der Wirtschaft wird schon passen. Und dort wurde ich dann halt rekrutiert, dann nicht als technische Übersetzerin, sondern als IT-Analyst und habe dort dann halt gelernt, wie man dann halt Systeme, IT-Systeme halt analysiert und überlegt, wie kann der Nutzer, die Nutzerin im Vertrieb, im Einkauf, im Marketing, was weiß ich, dann halt entsprechend ja, Arbeitsprozesse erleichtern lassen durch die Software, die wir haben oder eben noch nicht. Und das sind dann halt Change Requests. Ne? Das sind Anforderungen, die ich dann halt gesammelt habe, aufgeschrieben habe und dann entsprechend mit den Entwicklern, Entwicklerinnen dann abgestimmt habe und dann haben sie was gemacht und dann musste das natürlich auch beigebracht werden, Train the Trainer. Dann musste das halt entsprechend den Kunden, den Kundinnen bei uns internen Kunden und Kundinnen im Vertrieb, die mussten ja natürlich dann unsere neuen Tools, neue Software und so weiter, die neuen Features dann halt lernen zu benutzen. Und da habe ich dann gemerkt, dass man doch sehr viel Psychologie dabei braucht. Mhm. Also Fingerspitzengefühl, aber auch eben dieses strategische Denken, ja, wann ist was wichtig und so weiter. Und da habe ich dann halt tatsächlich das Business erstmal gelernt, ne? Weil tatsächlich Business-Erfahrung hatte ich gar nicht damals. War ja nicht in meinem Studieninhalt und das ist so etwas, was ich halt für mich jetzt heute auch mitnehme in der Zusammenarbeit mit meinen Studierenden, Bachelor- und Masterstudien. Die haben zur Hälfte BWL, aber es ist für sie trotzdem nicht anwendbar. Mhm. Also Kostenrechnung, wenn sie noch nie im Unternehmen waren, hilft ihnen nicht viel. Ne? Also ich bin eine der wenigen, die gesagt haben, okay, wir müssen Wertschöpfung ganz anders denken. Ja, unser Gehirn hat auch eine Wertschöpfung. Wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas rieche und so weiter, das sind die Rohmaterialien und das muss ich erstmal veredeln. Und jede Station in unserem Gehirn hat einen wichtigen Value Add, einen Wertbeitrag und den muss ich erstmal schöpfen und am Ende kommt dann etwas Tolles raus. Aber das ist auch nicht wichtig, wenn man gerade etwas sehen wollte, wenn man etwas hören muss. Also man muss es auf Relevanz, auf Ziel dann halt prüfen und das sind so Themen, die ich tatsächlich halt auch verknüpfe und wo ich dann denke, okay, vieles von dem, was ich lehre, könnte eine Relevanz haben, wenn ich es stärker in den Business-Kontext einbinde. Und das tue ich.
Wir haben ja auch noch so zwei Kästchen sozusagen, aus denen wir immer mal wieder gerne eine Frage ziehen. Das eine ist aus dem Bereich beruflich und das andere ist aus dem Bereich persönlich. Woraus soll ich jetzt eine Frage ziehen?
Was würde dir passen? Beides ist für mich richtig.
Ja, ich nehme mal persönlich.
Dann machen wir das so.
Okay. Money makes the world go round, steht hier drauf. Wie siehst du das persönlich?
Aus meiner Sicht ja. Mhm. Also ich habe ja vorhin auch schon freimütig gesagt, also ich bin nach der Promotion in die Branche gegangen, in der das meiste Geld gezahlt wird, sodass ich mir von Anfang an, ich meine, ich komme ja aus einem kompetitiven Bereich, ne? Also Forschung war immer schon kompetitiv. Ich habe Stipendien bekommen, ich habe immer Wettbewerbe mitgemacht und so weiter und dann war es wichtig, halt eben oben zu stehen. Ne? Und letzten Endes möchte ich, wenn ich oben stehe, aber das gleiche Geld verdienen wie auch ein Mann. Bei gleicher oder schlechterer Qualifikation. Ja, also es kann nicht sein, dass der Mann dann halt mehr verdienen kann, nur weil er ein Mann ist. Und dann gehe ich natürlich in die Branche, wo Frauen rar sind. Mhm. Das sage ich auch meinen Studierenden. Ne? Also ihr kommt aus einem Studiengang, in dem viele Frauen sind. Wenn ihr ins HR geht, dann müsst ihr damit rechnen, dass da halt viele Frauen sind. Ja. Frauen verhandeln ihre Gehälter nicht so gut. Mhm. Frauen bleiben gerne auf der Position stehen, weil sie sich nicht mehr zutrauen. Dann wird aber auch nichts geschenkt und dann bleiben sie da und auf einmal werden sie überflügelt von einem Mann, der weniger kann, aber eben mehr an sich glaubt. Mhm. Ja, und das habe ich immer gesagt, also überlegt euch gut, in welche Branche ihr geht, in welche Rollen ihr geht. Aus meiner Sicht muss man dahin gehen, wo man am meisten aus dem, was man da einbringt, halt auch machen kann, damit man das Leben leben kann, was einem lebenswert erscheint. Ob das jetzt allein ist, alleinstehend oder mit Kindern. Ja, also ich habe einen Lebensstandard, den ich erfüllen möchte, mir erfüllen möchte und nicht davon abhängig bin dann von jemand anders, der mir das dann halt ermöglicht oder ein Elternhaus oder was auch immer. Mhm. Ja, meine Eltern sind ja aus Indonesien nach Deutschland gekommen, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Das war bestimmt nicht, damit wir dann halt wenig aus unseren Möglichkeiten machen.
Genau, und das ist, glaube ich, bei vielen Frauen auch ein Thema, aber in der Tat glaube ich, dass da noch Potenzial nach oben ist, weil ich mache ja auch viel zum Thema Money Mindset mit Frauen, ne, und merke das immer wieder, dass die wenigsten ein gutes Money Mindset haben. Also für viele ist Geld oft eher was Schlechtes oder ja, es ist mit Nachteilen behaftet, weil Leute, die viel Geld haben, sind vom Charakter her schlecht oder sowas. Ne? Also es gibt da so Bewertungen, die mit einer Rolle spielen und oft eben auch nicht die Wertigkeit, Geld nicht die Wertigkeit hat, die es vielleicht haben müsste, weil es ist einfach wichtig. Und wenn wir eine gute Leistung bringen, egal ob als Angestellte oder Selbstständige, dann sollen wir dafür gut bezahlt werden, ganz selbstverständlich. Ne?
Natürlich, also das sind diese Glaubenssätze, ja, die du angesprochen hattest. Ich fand auch deine Podcast-Folge dazu
ganz
gut.
Ja.
Na, also würde ich auch meinen Studierenden empfehlen, weil ich denke, Geld ist in irgendeiner Weise natürlich eine Wertschätzung meiner Leistung und auch mein eigener Selbstwert. Ne? Mhm. Wenn ich für etwas aufstehe und das gerne mache, dann darf ich auch gerne gut dafür bezahlt werden. Ne? Ja. Das ist ja nicht mein Hobby. Wenn ich dafür einen Vertrag habe, ich muss ja auch immer überlegen, und das sage ich auch meinen Studierenden, da ich ja auch Biopsychologie lehre, darf ich das ja. Ihr seid ja in einem Alter dann, in dem ihr möglicherweise auch Kinder haben möchtet. Und dieses Zeitfenster, um gesunde Kinder zu bekommen, die Eizellen einer Frau sind ja nun mal schon bei der Geburt angelegt. Das heißt also, man wird ja immer älter. Dann ab 37 ist man ja schon eine geriatrische Mutter möglicherweise oder Schwangere. Na, und insofern muss man dann halt überlegen, diese ersten Berufsjahre direkt nach dem Studium, die sind wichtig. Mhm. Da kann ich nicht irgendwo einfach einsteigen. Ich habe vorhin flapsig gesagt, ich habe einfach irgendwie was genommen, technische Übersetzerin. Aus heutiger Sicht würde ich das nie machen.
Ja, ja.
Ne? Das war ein Einstiegsjob. Ich hätte viel mehr kämpfen müssen um. Aber damals wusste ich das ja nicht. Ja, weil meine Eltern sind Ärzte. Also als Arzt und Ärztin, da hat man ja nicht unbedingt kapitalistische Sichtweisen. Ne? Da möchte man ja ein Gutmensch sein. Dass ich in die Wirtschaft gegangen bin, ist für sie eigentlich eher befremdlich
gewesen.
Ja, also Wissenschaftlerin war schön, darauf kann man stolz sein, aber der wissenschaftliche Weg, den abzugehen und dann in die Wirtschaft zu gehen, das hättest du ja auch mit weniger und so weiter, ne? Also es war ja eine Vergeudung sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass junge Studierende hören, wenn ich halt möglichst hoch einsteige im Gehalt, dann kann ich auch höhere finanzielle Sprünge machen. Ja, und von dort aus kann ich auch bessere Jobs machen. Mhm. Also wenn ich mich unten irgendwo einreihe, dann ist der Weg ja viel länger.
Genau, ja, das wäre auch gut, wenn an den Unis auch diese Zuversicht oder dieses Selbstbewusstsein mehr gelehrt würde, auch vielleicht für die Frauen, ne? Also dieses Unterstützende.
Ja, Zuversicht, aber auch dann, ne? Zuversicht und das Gegengewicht ist auch Bescheidenheit. Ne? Mhm. Also ich habe auch viele, die sagen, ich möchte direkt ganz oben einsteigen. Das funktioniert
ja auch
nicht.
Bei den Frauen?
Nee, eher bei den Männern.
Ja, ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, vom Sozialisierungshintergrund
genau,
her.
Aber das eben so auch in der Gruppe zu spiegeln, ist wichtig, dass die Mädchen denken, oh, okay, wieso denn nicht? Ich bin ja eigentlich besser und warum kann ich das mir nicht so
nicht auch eine Leitungsposition versuchen anzustreben.
Na, und das ist der Raum, den ich halt eröffnen muss, weil sie untereinander sonst nicht miteinander in dieses Gespräch kommen.
Verstehe ich.
Was mich interessieren würde, ist, welche wirkliche, realistische Alternativen brauchen WissenschaftlerInnen jenseits von Lehrstuhl oder Lehre?
Ja, spannend. Also tatsächlich glaube ich, dass Studierende und also Bachelor- und Masterstudierende, aber auch Lehrende, junge Lehrende, die dann halt tatsächlich dann halt irgendwann mal Postdocs und Professor und Professorinnen werden, dass wir verstehen müssen, dass die Hochschule auch ein Unternehmen ist. Also ein Unternehmen, was halt auch Geld verdienen muss. Also Studiengebühren sind das eine, Förderungen vom Staat sind das andere. Ja, und natürlich gibt es Fächer, die halt mehr Ertrag bringen können als andere, weil sie halt stärker nachgefragt werden, weil die potenziellen Produktinnovationen etc., Forschungsinteressen natürlich anderweitig stärker nachgefragt werden als jetzt bestimmte Fächer. Ne? Es gibt Orchideenfächer, es gibt Grundlagenfächer, jedes Fach hat ihre Berechtigung, aber auf der anderen Seite, unternehmerisch gesehen, muss man überlegen, wo kann man investieren. Ne? Natürlich kann man im Querschnitt investieren und dann hoffen, dass da was ist und einen längeren Atem haben, aber man muss natürlich auch in die lukrativen Studiengänge auch investieren und das sollte man verstehen. Also wenn man dann halt einen Doktor macht in einem Bereich, der halt nicht so stark nachgefragt wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann in der Wirtschaft nicht nachgefragt wird. Dann freut man sich nicht über, ja, ich habe einen Doktortitel in einem Orchideenfach und dann ist das aber leider nicht so anwendbar. Ne? Mhm. Wenn man aber halt ein MINT-Fach nimmt, wo man sehr stark anwendbar, halt anwendungsnah auch forscht, dann hat man natürlich automatisch transferierbare Fähigkeiten, die auf dem anderen Arbeitsmarkt außer der Forschung natürlich mit Kusshand genommen werden. Ja, das sind dann diejenigen, die dann tatsächlich dann bei KI-Forschungslaboren und so weiter dann auch ohne Probleme durchkommen. Ne? Also ich habe auch Psychologie studiert. Neben mir war halt ein Labor, bei dem ich heute denke, hätte ich da mal meine Forschungsarbeiten gemacht, dann wäre ich jetzt bei Google. Ja, also das hätte man auch machen können. Ne? Ja. Also ich rede teilweise heute mit Kollegen, Kolleginnen aus dieser Zeit, die haben dann eine Verpflichtung, also die dürfen nicht über ihre Arbeit reden, aber das sind dann eben genau diese Themen. Ne? Also hätte ich IT von Anfang an studiert, dann wäre vielleicht was anderes heute mit mir geworden. Aber auf der anderen Seite wiederum, man weiß es halt nicht. Also ich habe nach meinen Interessen studiert und das ist auch schön, aber mir hat das niemand gespiegelt. Ne? Also ich habe einfach munter drauf losstudiert, worauf ich Lust hatte und es war Glück, dass die Finanzkrise kam, die war damals nicht glücklich für alle Beteiligten, aber dadurch bin ich in die IT-Branche gegangen. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt heute immer noch wahrscheinlich im Elfenbeinturm und würde da weiterhin meine Paper schreiben, die 5 Leute lesen würden und naja. Ja, also insofern, aus meiner Sicht war das für das Erwachsenwerden wichtig. Und ich glaube aber, man sollte diese Nachwuchsförderung an einer Hochschule nicht dem Zufall überlassen. Ja, manche haben Glück und manche haben Pech. Also oftmals ist es ja so, dass viele Studienanfänger, Studienanfängerinnen eben auch aus Akademikerhaushalten kommen. Das heißt, da gibt's vielleicht auch mehr oder weniger Inspiration und Orientierung im Elternhaus, aber manche eben nicht. Ja, und dann muss man halt eigentlich aus meiner Sicht systemisch halt unterstützen und sagen, du, wenn du das machst, was ist das Risiko? Ne, das sind die Opportunitätskosten, das sind die Möglichkeiten, das sind, ne, also eine SWOT-Analyse beispielsweise, ja, eine ganz, ganz einfache, aber dass man eben überlegt, na ja, also vielleicht kann ich das machen, was ich mag, aber trotzdem noch eine harte Skill lernen, die auch wirklich am Markt nachgefragt wird.
Aber wie kannst du das sicherstellen, dass das Hochschulsystem oder beispielsweise eine FOM, wo du bist, wie kannst du denn vielleicht das übertragen oder wie machst du das vielleicht schon, dass nicht nur du die einzige Professorin bist, die das ins System integriert, sondern unser Ansatz hier im Podcast ist, dass wir natürlich noch mehr Menschen auch aus der Hochschule für das Thema Startup Innovation begeistern. Kann man das irgendwie reinbringen oder?
Also du siehst schon an meinem Gesichtsausdruck, genau, dass ich mir schon die Zähne ausgebissen habe. Also ich mache das jetzt seit 10 Jahren und bin einer der wenigen, die das wirklich praktisch machen. Wenn ich ehrlich bin, finden die Kollegen, Kolleginnen das, also sie lachen darüber, dass ich Podcasts mache. Das ist die auf Instagram ist, das ist die, also hinter meinem Rücken. Ne? Ich habe halt ein paar Kollegen, Kolleginnen, die mir das dann sagen. Aber letzten Endes ist das halt für sie Spielerei und ich sollte mich lieber auf meine Forschung, auf meine Reputation als Professorin besinnen, weil das nicht dem typischen Bild entspricht. Und das ist für mich nicht relevant. Also für mich ist relevant meine Wirkung auf meine Studierenden. Im Januar 2023 hatten wir die Möglichkeiten, zum ersten Mal halt auch flächendeckend mit KI zu arbeiten. ChatGPT kam raus, OpenAI damals, ne? Also andere sind ja auch nachgezogen. Aber da habe ich dann sofort gesagt, das ist wichtig, das müsst ihr machen und das dürfen wir nicht. Wir haben Angst davor und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja, das müsst ihr aber machen. Aber keiner hat das gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt eine sonstige Beteiligung. Ich verpflichte euch jetzt tatsächlich, das zu nutzen, zu reflektieren und so weiter und erst dann. Aber da war ich auch eine der wenigen, die das überhaupt erlaubt haben. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch keine KI-freundliche Hochschule. Jetzt sind wir eine KI-freundliche Hochschule, aber ich würde trotzdem sagen, dass wahrscheinlich ich immer noch mehr als die anderen Professoren und Professorinnen, die Studierenden anhalten, eine neue Technik zu nutzen und sie nicht nur zu nutzen und zu akzeptieren, sondern auch sie als Accelerator zu nutzen und zu sagen, okay, also ich muss sie steuern wie einen besten Mitarbeiter, Mitarbeiterin, aber ohne diese werde ich tatsächlich über kurz oder lang auf dem Arbeitsmarkt nicht anschlussfähig sein. Und wenn wir sehen, dass viele Jobs, Einstiegsjobs durch KI schon übernommen werden, genau, dann sehe ich ein großes Loch für meine eigenen Absolventen und Absolventinnen, ja, und ich möchte sie ja in den Job bringen. Und deswegen habe ich jetzt so seit 2-3 Jahren auch schon gesagt, also es wäre schön, wenn ihr halt im Nebenerwerb ein Business gründet, die Erfahrung, die man sammelt, überlegt, wie kann ich das, was ich jetzt, ne, Kostenrechnung, Marktforschung und so weiter, dann mach doch mal richtig Marktforschung, mach das nicht für die Tonne, mach das nicht für die Schreibtischunterlage, mach das nicht für mich bestimmt nicht, sondern mach das, damit du überlegen kannst, vielleicht hast du ein Hobby, was du möglicherweise jetzt nach vorne rausbringen kannst, ob das jetzt Organisation ist, ob das jetzt E-Commerce ist, ob das jetzt Creative sein, was weiß ich sein ist, aber wenn du über Marketing sprechen möchtest, wenn du über Sales und so weiter, dann müssen wir den Inhalt so gestalten, dass du daran Spaß hast und dann kannst du lernen. Dann ist auch AIDA-Lernen interessant, dann ist auch dies, dann ist das Elaboration Likelihood Model interessant und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es alles so bla 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 und keine Ahnung und Funnel und Tofu und Bofu und was weiß ich, uninteressant, keine Ahnung. Heute hatten wir schon wieder eine langweilige Vorlesung.
Naja.
Ja, also langweilige Vorlesungen gibt es zuhauf. Wie wäre es denn, wenn wir etwas machen, was einem wirklich weiterbringt? Und sei es nur, dass man sagt, okay, hat nicht geklappt, wir sind gescheitert, wir haben keine Käufer gehabt oder keine Kunden gehabt. Aber auf der anderen Seite wiederum hatten wir sehr viel Erfahrung, die wir jetzt einbringen können im Bewerbungsgespräch. Ja, ich habe es versucht.
Klasse.
Ich habe es versucht. Ich habe mir die Tools angeguckt. Das, und dann hat man ja auch eine andere praktische Erfahrung. Denn viele meiner Studierenden sagen mir, die haben Schwierigkeiten, halt ein Praktikum zu bekommen oder einen Einstiegsjob zu bekommen. Und naja, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich meine KI-Tools sehe, dann muss ich auch keinen Praktikanten, keine Praktikantin mehr einstellen. Ja? Aber ich möchte jemanden einstellen, der oder die wirklich auch den Mut hat, etwas auszuprobieren. Und das ist ja Gründen im Kern.
Deswegen hast du ja auch Postdoc Transformation gegründet.
Genau.
So heißt ja deine Initiative oder dein Vorhaben. Und erzähl nochmal, was war der Anlass oder die Idee dahinter? Du hast ja jetzt schon ein bisschen in die Richtung erzählt.
Ja, aber tatsächlich. Also ich habe schon immer Quereinsteigende unterstützt, weil ich selber ja Quereinsteigerin bin in der IT. Ich habe halt auch tatsächlich, als ich dann bei Accenture war, dann halt die Anfrage bekommen von meiner alten Graduate School, ob ich dann nochmal zurückkommen wollen würde und den aktuellen Studierenden beziehungsweise PhD-Students dann halt zu erklären, wie man dann halt auch in die Wirtschaft wechselt. Da habe ich aber gesagt, also tut mir leid, ich habe dafür keine Zeit. Ne? Also ich verdiene ja jetzt relativ gut Geld. Also ich müsste mir Urlaub nehmen und dann muss ich mir überlegen, wie ich das mache, weil und so weiter. Ne? Und dann haben sie gesagt, nee, wir würden das auch bezahlen und wir würden uns freuen und so weiter. Und dann haben wir halt ein Format aufgebaut, was halt tatsächlich ein Workshop war für 2 bis 3 Tage mit 12 Studierenden oder eben PhD-Students und habe das dann halt vor Ort gemacht, in Deutsch und in Englisch, weil wir auch tatsächlich da internationale Forschende haben. Und das war eine schöne Sache, aber das war dann halt vor Corona.
Ne? Und wie wurde das finanziert? Oder?
Das war finanziert von den Graduate Schools.
Ah,
also
ja, okay.
Ich war dann halt im Umkreis NRW, dann verschiedene Universitäten, die mich dann gebucht haben dafür. Und das war ein schöner Nebenerwerb. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also in der Corona-Zeit, da habe ich eh andere Probleme. Also ich bin ja dann halt irgendwann mal dann halt in die Form gegangen. Ne? Also ich bin ja, beziehungsweise ich muss vielleicht nochmal zurückgreifen, also bei Accenture war ich noch, da habe ich diese Workshops gemacht und dann wurde ich halt schwanger bei Accenture. Unternehmensberatung, das Bild einer Mutter, das ich für mich hatte, war nicht das, was ich jetzt vereinbaren konnte in der Unternehmensberatung. Habe dann gesagt, okay, wie kann ich jetzt meinen Doktor nochmal, wie kann ich den kapitalisieren? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich doch vielleicht eine Fachhochschulprofessur. Und das ist es nun. Also ich habe die Fachhochschulprofessur, weil ich halt 5 Jahre Berufserfahrung in Führungsaufgaben hatte, aber auch einen Doktor habe. Und insofern hat man dann halt die Voraussetzung geschafft. Ja, dann bin ich das geworden und ja, da war ich dann halt direkt schwanger und nach 2-3 Monaten hatte ich dann das Baby bekommen und nach 2 Monaten, tatsächlich 8 Wochen alt war meine Tochter und da habe ich die erste Vorlesung gegeben.
Wow. Mhm. Ah ja. Das ließ sich dann besser vereinbaren.
Besser vereinbaren, denn ich konnte dann bis 2 Uhr nachts die Vorlesung vorbereiten und war dann tagsüber da für mein Baby. Ja. Nein, es war auf jeden Fall besser zu vereinbaren. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Also es gibt ein paar Vorzüge einer Professur und das ist das. Also ich habe die Zeithoheit, muss ich sagen.
Ja, aber nochmal zurück zu dem Postdoc Transformation. Mhm. Was wird denn da vermittelt? Worum geht es denn da?
Grundsätzlich alle Themen um die Zukunft der Arbeit und das Mindset, warum möchte ich denn überhaupt wechseln? Also möchte ich wechseln aus der Not? Sehe ich da eine klare Alternative? Was brauche ich noch möglicherweise für den Wechsel? Habe ich überhaupt ein grobes Verständnis für, wie man in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft arbeitet?
Wechsel von der Wissenschaft in die Arbeitswelt,
meinst du? Und das ist noch nicht einmal jetzt Gründung, weil die meisten wollen einfach nur überhaupt einen sicheren Job haben.
Feste Stelle.
Dieses vermeintlich sichere Arbeiten, Hauptsache in eine Festanstellung kommen, nicht nur 1 Jahr, 3 Monate kennen. Verträge und so weiter zu prekären Arbeitsverhältnissen. Also insofern für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die aus der Wissenschaft in die Wirtschaft wechseln wollen, ist tatsächlich dann das geregelte Einkommen eines Angestellten-Daseins absolut der Jackpot.
Ja, ja. Dieses Problem haben wir ja grundsätzlich. Deutschland ist ja kein Gründerland. Das haben wir hier auch schon oft thematisiert. Ne? Alles ist ausgerichtet und natürlich auch die Unis und die Schulen auf die Anstellung und nicht auf eine Existenzgründung. Das ist und bleibt einfach exotisch. Ne? Und deswegen ist es gut, wenn natürlich sowas auch aufgegriffen wird. Und dann in den Postdoc Transformation, greifst du das Thema Selbstständigkeit auch mit auf oder wie machst du das?
Für diejenigen, die daran interessiert sind. Also in dem letzten Jahrgang beispielsweise gab es auch eine, die hatte ein Patent gefunden oder beziehungsweise angemeldet, die hatte etwas entdeckt und hat dann halt entsprechend das Patent angemeldet und ich glaube, das wird dann tatsächlich auch eine spannende Sache.
Also ein Startup, ne?
Übrigens von dir.
Oh, eine Bulgarin.
Ja.
Also dann auch daraus ein Startup zu gründen.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das das ist. Und sie hatte sich auch mehrheitlich mehr also für die Themen interessiert von Creating Reorganized, eben dieses Marketing und Vertrieb für Selbstständige. Ja, weil sie meinte so, also sie ist Hardcore-Wissenschaftlerin, Chemikerin, aber also Marketing ist nicht ihr Ding. Und das waren so mehr ihre Fragen. Also ihr war klar, dass sie nicht angestellt werden möchte. Aber das ist eine von, weiß ich nicht, Hunderten innerhalb der letzten Jahre aus diesen Workshops. Also die meisten wollen wirklich dann zu ThyssenKrupp, wollen zu BASF, wollen zu hier und da eine Material Science und so.
Ja, also eine vermeintlich sichere Stelle, ne?
Genau.
Glaubst du denn, dass es was gibt, was eben die Studierenden oder die Doktortitel haben oder den Abschluss haben, was sie noch mehr motivieren könnte, in die Gründung zu gehen? Also ist es sowas wie ein Informationsdefizit an der Stelle?
Ja, ich glaube, es ist ein Informationsdefizit, weil gerade wenn du Wissenschaftler, Wissenschaftlerin bist, dann bist du in so einem Tunnel. Ja, also Bubble möchte ich noch nicht mal sagen, Bubble wäre ja rund, aber ein Tunnel ist es wirklich, weil man halt immer getrimmt wird auf mehr Publikationen, immer weitere Kooperation innerhalb dieses Tunnels, ja, sodass man halt gar nicht mehr rechts und links Zeit hat. Also wer da nicht mehr als 100% arbeitet für quasi Peanuts, ist dann schon gar nicht so sehr ambitioniert für die Karriere in der Wissenschaft und dementsprechend züchtet man sich dann halt entsprechend solche Leute ran, die rechts und links nicht gucken.
Ja, ja.
Und das ist natürlich gefährlich, wenn man nicht rechts und links sich umschaut, gar nicht merkt, dass möglicherweise A, der Weg gar nicht passt, B, viele von diesen stellen dann spätestens bei der Professur fest, oh, das ist doch nicht was für mich. Ich möchte gar nicht lehren. Ich möchte nur forschen. Ist aber leider nicht möglich. Als Professorin muss ich halt tatsächlich auch einen Teil der Lehre abdecken. Und wir alle haben wahrscheinlich schon mal eine Professorin oder einen Professor gehabt, der oder die nicht mit dem Herz bei der Sache war. Also insofern sind das diejenigen, die halt sehr gerne forschen, aber nicht lehren. Aber das ist aus meiner Sicht genau der Knackpunkt für junge Bachelor- und Masterstudierende. Wie sonst sollen sie denn inspiriert werden anhand der Themen, die der Lehrende selber nicht vertritt? Bestimmt nicht. Ja, und dann wiederum Lehrende, die halt nie den Fuß in die Wirtschaft getan haben. Das ist dann auch schwierig, dann halt entsprechend etwas Wissenswertes für meine eigene Arbeitswelt dann halt rauszunehmen. Ne? Da ist ja nicht viel da. Und deswegen habe ich immer gesagt, okay, meine Erfahrung in der IT als Angestellte gründen im Nebenerwerb. Und auch da, ne, also zwischen Coaching vor Ort zu E-Course-Business aufbauen zu Podcasting, das waren ja mehrere Iterationen. Also ich habe immer gesagt, also mein aktuelles Business ist nicht mein letztes. Mm. Und das solltet ihr auch verstehen, dass das, was ihr jetzt seht, eine Iteration ist. Sie baut auf dem auf, was ich vorher gemacht habe. Aber in 10 Jahren mache ich bestimmt was anderes.
Eine Iteration ist so eine Schleife, ne? Genau. So eine Entwicklungsschleife. Kennen wir aus der Organisationspsychologie. Ne? Da wird das gerne.
Oder aus der Agilität.
Ja, oder genauso im Agilen, ne? Und in Veränderungsprozessen wird gern damit gearbeitet. Nur als Erklärung.
Genau.
Wir haben ja eigentlich in den Hochschulen viele Gründungen auch. Also die Hochschulen sind und sollen ja auch ein Ort der Gründung sein. Es gibt viele Ausgründungen aus den Hochschulen und so weiter. Da gibt es ja extra Förderprogramme. Es gibt Inkubatoren und so weiter und so fort. Wie siehst du denn diese Landschaft? Hast du da so eine Idee zu? Oder vielleicht bist du auch mal damit in Berührung gekommen? Es hat ja auch im weitesten Sinne mit deinem Thema ein bisschen was zu tun. Wie schätzt du das so ein?
Eine meiner ersten Interviewpartnerinnen, Dr. Tina Rusefa, hat tatsächlich an der TUM studiert, also Technische Universität München. Die ist dafür bekannt, halt für gründungsaffine technische Hochschule zu sein. Und da sehe ich schon, dass wir das als Hochschule besser machen könnten, also wie jetzt selbst. Auf der anderen Seite wiederum denke ich mir, so wie Ekaterina schon mal gesagt hatte, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Also ich denke, wenn ich das jetzt sage für alle Studierenden, dass Gründung möglicherweise eine Möglichkeit ist, diejenigen, die dafür empfänglich sind, werden sich jetzt damit beschäftigen. Und ich sage das ja nicht nur einmal, ich sage das ja auch mehrfach. Und ich bin ja auch beispielsweise dann zur Gründungsfabrik gegangen. Ja. Beziehungsweise jetzt arbeite ich an einer Kooperation mit meiner Stadt, dass wir dann auch da vielleicht mit dem Exist Center dann halt zusammenarbeiten können. Beziehungsweise in Stuttgart ist auch ein Kontakt hergestellt worden, sodass wir da möglicherweise einfach online auch was machen können, sodass eben Frauen, die beispielsweise im Job-to-Job-Prozess noch sind. Also die haben ihren Job verloren und möchten jetzt in den nächsten Job und dass die dann halt informiert werden über Gründungsmöglichkeiten, sodass das nicht eine Notgründung wird, sondern eine, das ist eine tolle Möglichkeit.
Ja, eine Lustgründung.
Eine Lustgründung. Ja. Ja, und ich glaube, dass wir einfach solche Angebote für die Awareness im Marketing ja eher noch Awareness, weil die Gründungszuschüsse sind ja da, aber sie werden nicht abgerufen.
Ja, ja.
Ja, und da muss man einfach nochmal Awareness schaffen. Und ich glaube, tatsächlich bei den jungen Menschen könnte es sein, dass ich da einen Boom sehe, weil da sehr viele Creator werden möchten. Mhm. Also erste Klasse, mein Sohn, die wollen alle YouTuber und TikToker werden und Influencer werden. Und das ist ja im Kern unternehmerisch. Mhm,
das stimmt.
Ne, das ist ja nicht nur da vorne tanzen und so weiter.
Und vor allen Dingen ist viel Arbeit.
Das ist viel Arbeit. Also da freue ich mich ja schon auf die Jungs und Mädels, die dann jetzt endlich da rauskommen aus diesem, ich stehe da vor der Kamera und laber ein bisschen rum. So, okay, da musst du schneiden, da musst du es auch vermarkten. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Und jeden Tag, jede Woche, ja, das ist schon ein Riesenaufwand. Aber in der Tat, hast du recht, ne? Da haben sich die Berufsbilder ja auch ein bisschen geändert und damit natürlich auch vielleicht nochmal ein anderer Zugang auch zu Selbstständigkeit. Dann würde ich jetzt noch eine Frage aus der beruflichen Tasse ziehen. Mal gucken, was kommt, dass wir das noch nutzen können. Ja, Sicherheit oder Wagnis steht da.
Immer Wagnis.
Immer Wagnis, genau. Das hast du ja auch schon bewiesen mit deinem Lebenslauf und mit dem, was du gemacht hast, auch diese Veränderung da drin. Ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, was man den Leuten mitgeben muss. Bei mir war das ja auch so. Ich bin in ganz anderen Berufen gestartet, als ich nachher gelandet bin. Ich habe mein Studium im Abendstudium gemacht. Würde ich nie wieder tun. Absolut nicht zu empfehlen. Horrormäßig. Lieber normal studieren und die Zeit dann dafür haben. Und habe mich dann selbstständig gemacht, war angestellt vorher im Produktmanagement, in der Pharmaindustrie und dann in die Unternehmensberatung. Also ne, das sind ja sich wechselnde Pfade sozusagen. Und das wird auch in der Zukunft weiter so sein, wenn wir die ganzen Wechsel, die anstehen in der Arbeitswelt, berücksichtigen. Ne? Das ist ja nicht mehr so, dass du heute was studierst und dann bleibst du da einfach bei. Ne? Sondern das verändert sich ja total.
Darauf bereite ich meine Studierenden auch vor. Ja. Ne? Also die Berufsbilder von morgen wissen wir heute nicht. Mhm. Wir wissen aber, welche zukunftsfähigen Skills wir brauchen und die dann halt von Anfang an so früh wie möglich und so intensiv wie möglich, nicht nur auf dem Papier kennenzulernen, an den Folien mir zuzuhören, sondern auch wirklich umzusetzen. Ja. Das ist etwas. Ja. Ne? Also ich rechne nicht damit, dass ich in 10 Jahren noch Professorin bin, obwohl es ja eigentlich eine sehr sichere Sache sein könnte. Aber ich weiß ja, was KI kann.
Ja.
Ich bin nicht vermessen und sage, ich bin unersetzbar. Ja, also ich suche mir dann halt eine andere Nische, ich suche mir halt andere Möglichkeiten. Aber dieses Suchen ist ja nur dann möglich, wenn ich bereit bin, ja, zu suchen. Und wenn ich auch etwas habe, was ich bereit bin, in die Waagschale zu werfen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Mhm. Und diesen Mut versuche ich auch meinen Kindern beizubringen. Ne? Meine Kinder sind aber im deutschen Schulsystem eben auch, ich denke, sie werden auch gefangen werden und ich muss sie da rausholen.
Ich wünschte, ich hätte bei dir damals studiert.
Ach, danke.
Ich glaube, nach dieser Podcast-Folge werden ganz viele zu dir kommen wollen. Das wünsche ich mir von Herzen, weil ich glaube auch, dass wir ganz viele Frauen vor allem brauchen, die innovativer denken, die anstatt Angestellten-Dasein nur als eine Option, sondern auch die Selbstständigkeit, ne, Startup-Leben, einfach mal sich weiterentwickeln. Das ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb, ich wünsche mir das vom Herzen und würde gerne diese Frage noch stellen. Was brauchen Frauen vor allem, gerade wenn sie nach Hochschule sind, mehr in Deutschland, um auch tatsächlich diesen Wirtschaftsstandort innovativer zu machen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und tatsächlich stelle ich sie mir auch oft in der Vorlesung. Weil wenn ich meinen Studierenden so in die Augen schaue, dann sehe ich ja in einem Psychologiestudiengang durchaus mehr Frauen als Männer. Mhm. Und trotzdem ist es so, beispielsweise jetzt die KI-Aufgabe, die ich gestellt hatte, trotzdem ist es so, dass die Männer eher darauf anspringen und sagen, juhu, ich freue mich, ich traue mir das zu. Und die Frauen sind eher diejenigen, im ersten Semester zumindest, wenn sie mich noch nicht hatten, diejenigen, die eher abwartend sind, eher daran zweifeln. Und ich glaube, dass wir hier eine ähnliche Gemengelage haben. Also Frauen haben eher Angst vor der Technik, weil sie halt immer daran angehalten worden sind, etwas perfekt zu machen. Mhm. Aber wenn wir immer nur etwas mit dem Soll anschauen und versuchen, das Soll zu erfüllen, Noten, ja, wenn du das machst, kriegst du eine Eins. Wenn du das machst und so weiter und so fort, dann ist es nur ein Gut. Was brauchst du, um noch zu einer Eins zu kommen? Du musst das und das machen. Dann haben wir nur einen Soll-Ist-Vergleich. Und ich glaube nicht, dass der Standort Deutschland so groß geworden ist, indem wir immer nur das Soll erfüllt haben, sondern wir haben halt, also nicht ich, aber halt die Ingenieure beispielsweise, die Deutschland nach vorne gebracht haben, die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die halt innovativ wirklich gedacht haben, wir haben etwas Neues gemacht. Und das müssen wir wieder in die Schulen und Schüler und Schülerinnen auch in die Köpfe reinbringen, dass wir, wenn wir die Studierenden haben im ersten Semester, dann fragen die mich immer nach einer Musterlösung. Mhm. Ja, aber insbesondere die Frauen. Mhm. Ja, weil sie einfach gefallen möchten, möglicherweise, weil sie es richtig machen möchten. Mhm. Ja, und bei den Männern sehe ich häufig ein, ist mir total egal. Ist mir, ich mache einfach mein Ding. Ja, also dieses Gefallen wollen sehe ich nicht so sehr bei Männern. Und ich bin der Meinung, wir müssen halt mehr Freiraum schaffen, dass sie halt kreativer denken können. Es gibt keine Musterlösung. Ich bewerte nach halt bestimmten Kriterien, aber nicht nach, ist es genau so geworden, wie ich gedacht habe. Manchmal ist es nämlich besser. Nicht immer ist es besser, aber manchmal ist es besser. Es sind aber auf jeden Fall immer unterschiedliche, individuelle. Und das sind, glaube ich, die Lösungen, die die Studierenden brauchen, dass sie die denken können. Und das andere ist eben dieses technische, unternehmerische. Auch das Unternehmerische ist eher bei den Männern dann halt schon im Studium möglicherweise da. Ja, sie haben auch nicht mehr Vorbilder, aber sie trauen sich mehr zu.
Ja, ja,
ja. Und sie wollen mehr Geld verdienen. Also bei Frauen sehe ich nicht so sehr diesen Drang, ich möchte mehr Geld verdienen. Ja, ich möchte mehr Sicherheit haben. Und ich glaube, dass wir dann halt möglicherweise da einfach noch ansetzen müssen. Ja, also das Geld verdienen durchaus im Angestellten-Dasein möglich ist, aber im Unternehmertum möglicherweise noch viel besser vereinbar ist. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, das mit dem Familienleben möglicherweise anders zu gestalten.
Ja, ja, genau. Das ist dann der Selbstständigkeit durchaus ganz anders möglich. Ja, ich glaube, viele Frauen sind schon sehr kreativ und neugierig, was ja eine große und wichtige Fähigkeit ist. Also die von, also das erlebe ich oft, dass Frauen sehr kreativ und neugierig sind und auch interessiert und engagiert. Aber oft fehlt so der Mut in der Umsetzung oder sich das eben zuzutrauen, ne? Das ist für viele ein Lernprozess, da mehr auch diese innere Sicherheit zu finden und dann wirklich sich auch diesen Schritt zu trauen, ne? Und das dann auch einfach zu machen, ne? Und da gibt's, glaube ich, einfach große Unterschiede. Dann sind wir quasi in der Erziehung, ne? Die Jungs werden dazu angehalten, eben auch was zu machen, auch wenn es eben das Know-how vielleicht noch nicht da ist, aber dann probiert man das eben aus und die Mädchen sind dann teilweise zurückhaltender, wie du das ja jetzt auch geschildert hast, ne? Und das wird eben unsere Perfektion oder Perfektionismus macht uns da oft auch einen Strich entsprechend durch die Rechnung, ne? Das ist natürlich für uns besonders wichtig, weil der Podcast richtet sich ja auch stark an Female Startups durchaus, ne? Und deswegen glaube ich, dass so was Innovatives durch Frauen schon auch in die Welt kommen kann. Also es gibt ja viele tolle Ideen, die Frauen auch hatten, mit denen man dann auch was gründen könnte. Aber vielen fehlt vielleicht manchmal auch der Mut, das dann weiter umzusetzen oder da tatsächlich so ein paar Schritte weiterzugehen. Oder wie siehst du das? Wie ist so deine Erfahrung?
Definitiv. Also wir brauchen Ermutigung für alle Beteiligten. Und ich finde auch, dass meine männlichen Studierenden, also meine Studenten dann eben sehen, dass Frauen auch tolle Ideen haben können. Also ich habe sehr viele Studenten, die bei mir die These schreiben möchten. Und dann frage ich auch ganz klar, also zu mir kommt ja keiner, der nicht feministisch auch denken kann. Mhm. Und die müssen das auch aushalten, dass ich ihnen was sage, dass ich,
sehr gut,
also ja. Das sind einfach Dinge, die, glaube ich, für einen jungen Mann, eine junge Frau wichtig sind, dass man halt auch Vorbilder hat in allen Geschlechtern. Und ich glaube, dass es eben einen Unterschied macht, ja, wenn man sich immer nur Jungs anguckt. Ich habe immer in der Tech-Branche gearbeitet, ich habe immer mit Männern gearbeitet. Für mich persönlich war das auch eine Bereicherung, mir anzugucken, wie, sagen wir mal, sportlich die Dinge genommen werden, dass man nicht die ganze Zeit halt sich über Themen unterhalten muss und kann, aber dementsprechend auch mal härter eingesteckt werden muss, aber dann danach auch wieder alles okay ist.
Ja, ich würde zum Abschluss noch sagen, vielleicht hast du noch mal drei Prinzipien, die du Gründerinnen mitgeben würdest, ne, um ihre Unternehmenskultur nachhaltig zu gestalten und auch sinnorientiert zu gründen. Also wir wenden uns ja an Female Startups, also insgesamt für Gründerinnen, wie kann man sie motivieren, wirklich auf dem Gründungsweg zu bleiben und überhaupt zu gründen und eben auch nachhaltig da dran zu bleiben.
Also im Marketing denken wir immer gerne in Persona, ne? Avatare und Ideal Client und so weiter. Und ich denke, wenn man den Gründerinnen auch erklärt, du wirst wahrscheinlich Kundinnen und Kunden attrahieren, die so sein möchten, wie du es heute bist. Also überlege, was in deiner Vergangenheit du vielleicht an Herausforderungen hattest, die du gelöst hast, die du erfolgreich gelöst hast, damit du auch authentisch ein Vorbild sein kannst. Denn das ist dann Personal Branding und das Branding, was halt für das Unternehmen dann von alleine arbeiten kann. Wenn es etwas ist, was ganz anders ist, dann wird es schwierig, das zu verkaufen. Auf der anderen Seite wiederum, denke ich, ist es auch wichtig, immer zu überlegen, dass was du machen möchtest, ist vielleicht nicht das, was der Markt möchte.
Ja.
Ja, das eine kann das Hobby sein, das andere kann aber möglicherweise eben, wenn man sich dann halt dafür offener macht, dann eine Möglichkeit sein, noch mehr Business zu generieren. Höre zu. Wenn der Markt etwas anderes möchte, als du anbietest, dann ist das deine Chance zu überlegen, wechsle ich oder lasse ich sein. Aber dann muss ich möglicherweise eben auch weniger Marge mit weniger Total, you know, Addressable Market und so weiter dann zurechtkommen.
Das ist super ein wichtiger Hinweis, ne? Genau, das Feedback von den Kunden einbauen und eben nicht an seiner Idee starr festhalten.
Genau,
ne? Das ist ein großer Fehler, den viele ja auch oft machen. Ne?
Genau, ja. Und das Dritte ist halt eben Resilienz. Ne? Also bleib dran. Bleib dran. Nichts von dem, was ich heute mache, ist das, was ich mir vor 10 Jahren überlegt habe. Ja, im Kern ja, teilweise sogar weit weg. Aber die Technik drunter, dieses technische Know-how, ja, mich in die Graphic User Interface, in die API reinzudenken, zu überlegen, wo muss ich was in HTML setzen, wo muss ich was im Backend setzen, wie kann ich überlegen, dass der gesamte Workflow vom Quiz, First Contact bis zum Lead, bis zum weiteren, bis
Kundenkontakt,
zum Kunden, bis zum
Kauf.
Bis zum Kauf, aber auch eben eine Service Ladder, ne, dass man dann überlegt, okay, jetzt hat er was gekauft, jetzt ist er damit zufrieden, aber was wäre der nächste Schritt? Was könnte ich ihm jetzt noch anbieten? Denn einen Kunden oder eine Kundin zu behalten, ist viel wichtiger, als neue zu generieren.
Und
weil
auch viel schwieriger, ja.
Es
ja.
passt ja schon. Warum sollte ich nicht dann den nächsten Schritt mit ihm gehen können oder mit ihr gehen können? Also zu überlegen in einer Wertschöpfungskette, was wäre der nächste Schritt? Weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten, halt auch nochmal in die Retention zu gehen, dass ich den Kunden behalte,
binde,
wieder
ne? Kundenbindung
binde und
ja.
so weiter. Ne? Also dieses, den langen Atem zu haben, zu überlegen, kreativ zu überlegen, was will der Kunde noch oder die Kunde noch. Und das hilft dann eben wiederum, der erste Schritt, der ist oder sie ist wie ich früher. Ja. Und dann kann ich ja entsprechend dann halt teasern und dann halt immer wieder halt kleinere Businessmodelle haben, Angebote haben, die halt aufeinander aufbauen.
Ja, super. Finde ich, hast du richtig gut den Rundumschlag so gemacht. Das sind so wirklich die wichtigsten Punkte. Ja, Eleonore, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, war wirklich auch interessant und man merkt, was für ein breites Wissen du einfach auch hast, ne? Und danke nochmal.
Also definitiv auch von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wir verlinken alles in den Shownotes und hoffen, dass ihr einen guten Input bekommen habt mit Eleonore und uns. Und ja, bleibt einfach dran, unterstützt uns, liked uns, abonniert uns und bleibt dran.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Startup-Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkantoff. Eine Produktion der Sendereinheit.